Da steht on-off. Muss ich da drauf drücken?
Muss ich da drauf drücken? Ich habe hier auf den Knopf gedrückt und der geht.
Ja.
Die Dünnbrettbohrer. Die Hör mal, wer da hämmert Stunde mit Carina und Steffen.
Und was jetzt kommt, wisst ihr sicherlich alle.
Hey du, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dünnbrettbohrer, dem Hör mal, wer da hämmert Podcast mit, ja, ich sag mal, einem warmen Blick zurück in die Vergangenheit der 90er.
Heute sehr warm.
Ja, ist okay. Carina und Steffen sind da, wer ist, ihr wisst Bescheid. Und zu Gast haben wir heute einmal mehr den Thomas. Hallo Thomas, hallo.
Hi, hi. Alles klar.
Alles klar, siehst du? Genau. Da habe ich drauf gewartet. Alles gut bei euch?
Ja. Und bei dir?
Ja. Nun, was soll man sagen? Ne, wir rushen ja hier so durch die dritte Staffel. Man hat ja kaum noch Luft durchzuatmen. So nach dem Motto. Mhm. Ne, wir sind jetzt schon wieder bei Folge 16, 15. Carina, hilf mir.
Ja, Folge 16. Wir sind auf dem Weg zum Finale. Ein paar Folgen dauert es aber noch, aber wir sind auf gutem Wege.
Genau, wir sind auf einem guten Wege und ja. Heute haben wir eine Folge mit dabei. Thomas, da hast du dir wieder einen richtigen Knaller rausgesucht.
Ja.
Die auch wieder so ein leichter Meilenstein, sag ich mal, vielleicht werden könnte, zumindest was so wichtige Charaktere der Serie angeht. Da kommen wir dann aber vielleicht nachher nochmal drauf zu.
Findest du?
Ja.
Also er kommt auf jeden Fall nochmal wieder und er ist auf jeden Fall, so viel können wir schon mal verraten, der Vater von Jill. Und ich finde halt auch, dass Jill doch sehr vielen immer noch gibt auf die Meinung ihres Vaters. So ein bisschen Daddy's Girl, wenn er da ist, habe ich das Gefühl.
Ja, so untergebuttert, ne?
Ja. Aber Carina, was hat Thomas sich denn heute für eine Folge eigentlich ausgesucht?
Er hat sich heute die 16. Folge ausgesucht, wie wir es schon angedeutet haben. Wie sag ich's meinem Opa? Oder auch The Colonel. Das Ganze wurde das erste Mal ausgestrahlt auf ABC in Amerika am 9. Februar 1994 und das erste Mal in Deutschland auf dem RTL am 31. Januar 1997. Das Drehbuch kommt von Rosalind Moore und Howard J. Morris. Regie hat wie immer Andy Kenneth geführt und wir haben einen Gastdarstellenden. Ich würde sagen, wir sprechen dann darüber, wenn er in der zweiten Szene auftaucht.
Und man muss diesmal sagen, der deutsche Titel passt ja überhaupt nicht, weil es geht ja nicht darum, wie man es dem Opa sagt, sondern wie sie es ihrem Vater sagt.
Da hat der Zubi beim RTL mal wieder nicht aufgepasst. Super.
Mein RTL.
Übrigens, wir haben immer noch keine Rückmeldung von RTL erhalten.
Wartest du da jetzt extra noch drauf?
Ich habe ihn geschrieben, also erwarte ich auch eine Antwort. Und dann warte ich einfach drauf. Ich glaube zwar in diesem Leben nicht mehr, dass eine kommt, aber ich warte drauf. Ich wäre sehr erfreut, eine zu kriegen. Und wenn es nur ein Nein, tut mir leid, haben wir nicht. Reicht mir.
Dann mache ich einen RTL-Fake-Account und schreibe dir.
Genau.
Ich sehe das.
Ja. Genau, weil der blaue Haken auch so viel zählt bei Instagram.
Genau.
Gott. Okay, ja, dann würde ich doch mal sagen, steigen wir in die Folge ein. Und Thomas, da du dir diese Folge ausgesucht hast, darfst du jetzt auch anfangen.
Ja, nicht nur deshalb, sondern auch, weil ich die zweite nicht machen will. Nee, ich habe auch in der ersten Szene schon ziemlich viel gefunden, denn die startet wieder in der Tooltime. Und in der aktuellen Tooltime-Folge geht es diesmal um Männerschuhe, beziehungsweise Männer und Schuhe. Also Al und Tim präsentieren einige Schuhe und Optionen, wie man die sauber bekommt. Dabei muss ich gleich schon mal dazu sagen, es hat mich etwas gewundert, dass, ich glaube, Al sagt es, gell, dass man die mit Alkohol reinigen könnte, alte Schuhe. Ich habe dann mal ein bisschen dazu recherchiert, also reinen Alkohol würde ich jetzt nicht benutzen bei echtem Leder, aber so ein paar Tropfen vermischt mit Wasser, das scheint wohl gut zu funktionieren, wenn man so den einschlägigen Haushaltsseiten Vertrauen schenken kann.
Und zur Not geht immer noch ein Schluck Terpentin drauf.
Ja, genau. Also wie gesagt, pur würde ich es nicht machen. Dann gibt es wieder ein paar Witze von Tim, vor allem auch wieder über Schuhgrößen. Und Ah, jetzt habe ich es aber vergessen, ich habe vorher extra nochmal reingeguckt. Irgendwann erwähnt er kurz den, es geht um Ausgeschuhe, und dann erwähnt er den Namen Hans Sachs, zu dem sie gehen wird, und alle lachen. Ich habe recherchiert, wer das ist. Aus dem 15. Jahrhundert war das ein deutscher Schuhmacher, Spruchdichter, Meistersinger und Dramatiker. Wie man da jetzt da drauf kommt, aber gut.
Müsste man jetzt recherchieren, was er im Original sagt.
Moment, ich mach ihr schon mal weiter, ich recherchiere.
Mach das mal nebenher mal weiter, genau.
Ich recherchiere das.
Richtig. Währenddessen wird Binfords Lederbalsam vorgestellt, der die Schuhe sehr pflegt. Auch da kann sich Tim natürlich einen Witz auf mögliche Schuhe von Earls Mom nicht nehmen lassen. Auch da fiel mir auf, oder ich hatte so das Gefühl, wie er da mit diesen großen Schuhen so hin und her spielt. Das hat mich an die Szene aus Charlie Chaplins, große Goldrausch erinnert. Da macht er da auch mit diesen kleinen Schüchen da immer so auf dem Tisch, so einen lustigen Stepptanz. Und das hat mich so sehr stark dran erinnert. Ich denke mal, das ist eine Hommage da dran. Tim hat das Wort Ballettschuhe benutzt und nicht eben diese Riesenstiefel, die man da sieht. Also lässt Alice sich auch nicht nehmen, eine flotte Tanzeinlage auf das Linoleum zu legen, und erntet auf jeden Fall viel Beifall dafür. Klaus hat heute viel zu tun. Klaus ist der Kameramann, gell?
Nee, das ist der, der die Musik
einspielt.
Richtig. Weil erst sagt Tim, Klaus, und dann spielt er die Musik, wo er mit den Schuhen hantiert. Und dann sagt er nochmal, Klaus, spiel ab, wo er dann halt die flotte Tanzanlage aufs Linoleum legt. Da hat Klaus in der Folge mal viel zu tun.
Richtig, okay, danke. So, was sagt jetzt der Chefredakteur?
Ja, Moment, ich. Okay, Al sagt nämlich im Englischen, this will give your shoe a sheen for sure. Wo er ja im Deutschen sagt, ja, dann können sie halt mit dem Schuh wieder ins Theater gehen.
Ja, genau, das war das.
So, und dann sagt Tim nämlich nur auf Englisch, you don't shay, also shay in Anführungsstrichen. Und das ist dann der Gag an der Sache. Und shay bedeutet auf Deutsch Scheiße.
Okay. Wie man da dann auf den Hans Sachs kommt. Also, das wäre mir jetzt auch nicht so bekannt, dass das so ein großer deutscher wichtige Persönlichkeit gewesen wäre, dass man die da hätte noch kennen müssen. Aber ich bin ja auch nicht so kunstbewandert, das muss ich jetzt auch mal zugeben.
Warte mal, ich jag's noch mal eben gerade durch den Übersetzer. Ja. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach.
Eine Ewigkeit später.
Also Al sagt halt, this will give your shoe a sheen for sure. Oder halt auch zu Deutsch, das wird deinen Schuhen auf jeden Fall einen gewissen Glanz verleihen. So, und dann sagt Tim halt den Satz, you don't shay. Und you don't shay würde dann übersetzen, du schämst dich nicht. Wobei, du scheust nicht.
Wahrscheinlich irgend so eine Redewendung.
Wahrscheinlich wird's das sein, ja.
Ja, okay. Ja, das sind meine Englisch-Skills nicht gut genug.
Meine leider auch nicht. Und deshalb, ja, haben sie dann wahrscheinlich dann diesen Gag ins Deutsche übersetzt, weil viele wahrscheinlich dann mit Fragezeichen auf der Stirn davor gestanden hätten.
Ja, wie gesagt, mit Hans Sachs, aber auch nicht viel besser.
Nee, nein.
Das also ich habe vorher noch nie was gehört von dem.
Ja.
Aber es war halt ein Schuhmacher und einer, der halt im Theater war. Also es passt schon, aber...
Naja, nun gut. Also das hat auf jeden Fall ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Und was sollen wir machen? Ich würde mal sagen, wir gehen in die nächste Szene, und mit wir meine ich Carina.
Ja, klar. Ja, man ist zu Hause und Tim ist im Garten und spielt mit den Kindern Eishockey. Also dabei versucht er, seinen Jungs Wissen zu vermitteln, sagen wir es mal so. Wer ist der wichtigste Mann auf dem Feld? Laut Tim eindeutig der Torhüter. Sehen die Jungs ein bisschen anders. Tim hat eine Puckschleuder gebaut, die den Jungs beim Trainieren helfen soll. Randy und Brad sind voll im Hockeyfieber und keifen sich dabei schon leicht an. Randy steht also im Tor und Tim legt los. Randy soll sich bereit machen, denn der Puck würde laut Tim mit einer ungeheuren Wucht rausgeschossen werden. Ja, oder halt auch nicht. Brad ist natürlich auch begeistert, weil der Puck, der dann auch geflogen kommt, gerade mal 30 Zentimeter weit rausgefluppt ist. Und ist dann auch richtig froh, dass sein Bruder einen Helm trägt.
Gott sei Dank. Safety first, definitiv.
Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tim ist natürlich weniger beeindruckt und will erstmal die Bedienungsanleitung holen, um dann wieder loszulegen. Randy freut sich schon auf die Tischtennisbälle.
Aber Moment, Real Men Need Instructions wurde mir doch immer hier im Zusammenhang mit dieser Serie erzählt.
Ja.
Genau.
Ja, das ist halt, manchmal ja, brauchen auch die Großen eine kleine Anleitung.
Ja.
Naja.
Ich fand da dieses Comedy-Timing wieder super in der Szene, wie dann erst dieser Puck so vorne so rausploppt und dann hat man nochmal so diese kurze Pause, wo sie alle auf den Puck gucken. Das sitzt wieder 1A.
Ja, war wieder geil gemacht, das stimmt. Ja, Tim geht also rein und spricht Jill direkt drauf an, ob ihr Vater nicht kommen wollte. Jill bejaht dies, gibt aber auch gleich zu, dass ihr Colonel 1700 gesagt hat. Und damit meint er dann 1700 auf die Minute. Während sie das sagt, ist sie natürlich dabei, den Tisch zu decken. Und ja, Tim rätselt, was soll das nochmal für eine Uhrzeit sein? Ja, 1700 ist halt 5 Uhr. Jill ist genervt, dass Tim es seit wohl 15 Jahren einfach nicht auf die Kette kriegt, wie die Militärzeit funktioniert.
Lustig hätte ich es gefunden, wenn er das seit 17 Jahren nicht hinkriegen würde. Das ist aber so eine leichte Lost-Verspieltheit von mir. Übrigens, Inselradio Lost sagt 15 lässt bester Lost-Podcast Deutschlands. Nicht, also subjektiv betrachtet, muss ich ja leider sagen.
Warte, stopp. Bevor ich jetzt hier weitermache, du hast gesagt, bester Lost-Podcast. Du hast nicht gesagt, einzigster.
Das
du hast
richtig
gesagt, bester. Also kannst du das subjektiv ruhig wieder wegnehmen.
Naja. Also für mich ist es der beste Lost-Podcast. Wenn du dir aber die Apple-Charts mal anguckst, anders. Wobei, gut, die sind auch immer nicht wirklich aussagekräftig.
Na also.
So, weiter im Text.
Weiter im Text. Ja. Sie versucht es ihm erneut zu erklären. Eine zweistellige Ziffer, die größer als 12 ist, wird um 12 reduziert. Bei einstelligen Zahlen haben wir die aktuelle Zeit. Und zweistellige Zahlen, die weniger als 13 sind, zeigen die aktuelle Zeit an. Ganz einfach, Tim.
Ja.
Ja, man sieht aber deutlich, dass Tim rein gar nichts versteht und einfach nur zustimmt.
Beim normalen NATO-Militär, da gibt es eigentlich die Datum-Zeit-Gruppe und die ist nochmal ein bisschen komplizierter. Da kommt dann nämlich zuerst der Tag, dann kommt quasi, wenn ich mich richtig erinnere, die Uhrzeit, dann drei Buchstaben vom Monat, dann nochmal, ob es Alpha, Bravo oder Zulu-Zeit ist und dann kommt noch die Jahreszahl. Also.
Ja. Warum nicht komplizierter machen, als er eh schon ist? Ha?
Soll er drum heulen wegen 17 und es geht auch noch schlimmer.
Man merkt, Tim hat verweigert. Oder war irgendwie, weiß ich nicht, bei der Reservetruppe oder so, bei der Nationalgarde.
Aber er darf ja noch einen Panzer fahren.
Ist die Frage, genau. musste Tim überhaupt? Ich glaube nämlich eher nicht. Weil sein Vater ist doch früh gestorben, er war doch der einzigste Mann im Haus.
Und ich glaube sowieso, das Thema Wehrpflicht ist, glaube ich, bei den Amis nicht so das Ding. Sondern da, die hoffen einfach, dass du freiwillig kommst.
Ja, und die meisten gehen auch freiwillig. Tim wünscht sich, dass Jills Mom mitkommen würde, denn die würde wenigstens in Zivil reden. Jill versteht aber auch, dass ihre Mutter mal eine Woche Ruhe haben wolle und nicht vor Sonnenaufgang aufstehen möchte, um die Flagge zu hissen. Ja, und genau in diesem Moment klingelt es auch schon an der Tür.
Okay, das heißt also bei den Taylors wird jetzt jeden Morgen um 7 die Flagge gehisst.
Wahrscheinlich.
Oder um 6, 6, 0, um 0600.
0600.
Um 0600.
0600.
Zulu-Zeit. Z-Zeit oder Zulu wie der Steuermann von der Enterprise?
Ja.
Aber ich glaube Z-Zeit. Gut.
Dann schreibt man mit Z, ja.
Mit Z, ne? Genau. Hm. Gut, es klingelt, wie gesagt, an der Haustür. Tim öffnet und herein kommt er. Ein General von einem General. Fred Patterson. Jill ist natürlich begeistert und stimmt auch direkt auf Vatten zu. Und Tim, ja, salutiert, wie nur ein nicht bei der Armee gedient habender salutieren kann.
Ach ja, so schlecht sieht es gar nicht aus.
Ja, er übertreibt es aber auch ein bisschen.
Mhm. Ja, das stimmt.
Er erkundigt sich nach dem Auto, ein alter 66er Lincoln, der anscheinend immer noch tadellos läuft. Zumindest ist Vater damit hier hingekommen. Bestätigt das auch und sagt, jau, hier, bestes Auto, was ich je gefahren habe. Du hättest dir damals auch einkaufen sollen als, ne, 66, bester Jahrgang. Tim bejaht, dass er das ganz gerne getan hätte, wenn er da nicht erst 6 Jahre alt gewesen wäre. Ist für den Colonel irgendwie nur eine Ausrede.
Ja. Bringt es also bierernst rüber.
Ja,
Fred Patterson wird gespielt von M. Emmett Walsh. Mhm. Das ist einer der, ich sag mal, ja, bekannteren Nebendarsteller. Mhm. In seiner IMDb sind 236 Rollen gelistet. Man kennt ihn eigentlich überall. Man sieht, hat ihn eigentlich überall gesehen. Also sobald man ihn sieht.
Ja, ich habe zum Beispiel damals herzhaft gelacht, als ich ihn nochmal wieder in Knives Out gesehen habe, diesem Whodunit von Rian Johnson. Habe ich herzhaft gelacht, als ich den mal wieder gesehen habe und er diesen alten, verwahrlosten Gutsaufpasser da spielt. Ein Träumchen.
Ja, der macht halt immer noch, gell? Ist schon Wahnsinn. Immer noch aktiv. Bei Blade Runner war er in den 80ern schon dabei, auch ein Riesenfilm. Und ich dachte doch die ganze Zeit, Mensch, woher kenne ich den? Das war, weil ich an Weihnachten diesen Verrückte Weihnachten gesehen habe, auch mit Tim Allen. Da spielte er diesen grumpy Nachbarn.
Ah, okay.
Wo ja dann die Frau so schwer krank ist. Mit dem zofft er sich doch immer.
Ja, richtig. Ah, ein Träumchen. Nein, also den sehe ich immer wieder gerne, wenn er mal da ist.
Ja, und wirklich in allem, also der ist nicht auf den Genre festgelegt, der macht Science-Fiction, der macht Thriller, der macht Komödien, der macht Horror, der überall. Echt Wahnsinn. Patterson übrigens, ob die sich dabei vielleicht wieder was gedacht haben, das war ja der 55. Kriegsminister der Vereinigten Staaten unter Truman. Ah, Entschuldigung, ich grätsche halt so oft dazwischen.
Alles gut.
Aber es liefert halt auch so viel, die Folge diesmal. Es steckt so viel drin.
Ja. Reden wir gleich noch weiter. Ja. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich wieder reinkomme. Ich freue dich berichtet, Vater auf jeden Fall, dass sie jetzt hier auch Truetime über Satelliten schauen können. Tim bestätigt, denn das habe Mutter ja schon letztens berichtet. Mit letztens meint er, wann war sie da? Anfang der Staffel, ne?
Ja.
Da hat sie, da habe ich dann beim Schauen tatsächlich nochmal drüber nachgedacht und gesagt, ja, stimmt. Und schön, dass sie es auch tatsächlich nochmal aufgreifen.
Ja.
Ne, dass das Gesagte, dass das hier halt so stimmt. Also das macht die Welt einfach nochmal auch wieder so ein bisschen, lässt es nochmal näher zusammenrücken, beziehungsweise lässt es halt lebendig wirken, finde ich. Also das ist ein gutes Worldbuilding, dass du dich an sowas halt auch erinnerst. Dem Colonel ist das allerdings egal, dass man Tooltime reinbekomme, denn er schaue es ja nicht. Ja, war nur ein Witz. Ja, natürlich, er liebe Tooltime. Wahrscheinlich, das ist jetzt aber so meine Meinung dazu, wahrscheinlich aber einfach nur die Patzer von Tim. Jill möchte ihm etwas zu trinken anbieten. Der Vater trinkt Wasser. Aus dem Hahn, nicht dieses Sprudelwasser, nicht dieses neumodische Zeug. Er spricht Tim an, ob dieser schon Karten für die Hieb- und Stichwaffenausstellung besorgt habe. Hier kann es Tim nicht lassen, sich mit einem Witz dann zu revanchieren. Und anstatt Hieb- und Stichwaffen, was hat er verstanden? Ich glaube, Hirsewaffeln. Genau, die Hirsewaffeln gekauft zu haben. Dann kommen auch schon die Jungs rein. Seine Truppe, wie der Colonel meint, er lässt die Kinder vor sich aufstellen und salutieren. Dann inspiziert er die kleine Truppe. Mit einem prüfenden Blick auf die Haare und einem Spruch von Randy fallen ihm die Kinder in die Arme. Das finde ich halt auch so geil, diese Reminiszenz an diese Soldatenfilme, wo dann halt auch wirklich jemand aus der Truppe immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, wie ich weiß gar nicht, war es auch bei, ich glaube, ich stehe im Wald oder was, oder wo bitte geht's hier zum Krieg oder irgendwie sowas. Ja. Immer einer, der irgendwie aus der Reihe tanzen muss und einen dummen Spruch bringen muss. Und das ist Randy in dem Fall. Natürlich kann es nur Randy sein.
Private Joker.
Genau, der. Marks erste Frage ist natürlich nach Mitbringseln. Ja, was soll es auch sonst anderes sein? Jill weist ihn zurecht, aber dem Colonel ist das egal. Schließlich ist er ja der Großvater. Er hat für die Jungs natürlich einen Schrapnell mitgebracht. Hey! Die Jungs sind begeistert und wollen dies sogleich Jeremy zeigen gehen. Wer auch immer Jeremy ist, wahrscheinlich einer von den Kumpels von den Kindern. Jill schreit noch hinterher, dass sie ja aufpassen sollen, dass das Schrapnell scharf sei. Auch der Colonel bestätigt, dass es scharf ist, denn man habe es ihm ja schließlich aus, wo man ihn halt entfernt hat, lässt man offen.
Er hat es vergessen.
Lieber noch sein Wasser zu Ende. Tim ist wenig begeistert, ein Schrapnell für die Kinder, aber er kriegt mal wieder nichts. Doch der Colonel sieht das anders, denn er habe ja immerhin vor gut 15 Jahren seine Tochter geschenkt von ihm bekommen. Tim bejaht, ja, ist ja auch schön und alles und ja, aber er möchte mal was Neues zum Spielen haben.
Und der Blick von Children.
Herrlich. Ja. Nee, aber es ist schön, wie die beiden Männer auch so miteinander rumalbern können. Da wissen wir auf jeden Fall, wo Jill das auch her hat. Mit Sicherheit nicht von ihrer Mutter. Dass er so auf Tim dann halt zugehen und ihn halt auch necken können, das hat sie mit Sicherheit eher von Vatern.
Ja.
Naja, er dennoch trotzdem was Tolles für die Bayern mitgebracht. Der Colonel lässt ihn auf jeden Fall ja recht lange zappeln nach dieser Antwort, merkt noch an, dass die Art, wie Tim ihn dann immer so Sir zu ihm sage, ihm ja doch extrem gut gefalle. Er hat aber trotzdem dennoch was Tolles für die Bayern mitgebracht. Ein Buch hat er nämlich geschrieben über seine langjährige Erfahrung beim Militär. Beiden händigt er ein Exemplar des Vordruckes aus, Jill ist begeistert und ihr Vater hofft, dass sie das, wenn sie es gelesen hat, bei dem Verlag, bei dem sie arbeitet, vorlegen könne. Jetzt ist es erstmal auf jeden Fall Zeit fürs Essen. Wann gibt's Essen? Tim antwortet prompt um 23:00. Was? 11 Uhr abends? Ja, ja, im Hause Taylor würde man halt zu spät essen. Also Tim hat es immer noch nicht verstanden. Versucht, ne? dann lass es doch einfach. Oder ist es, weil er ihm imponieren möchte, dass er das halt drauf hat?
Ja, ich glaube auch.
Dass man seinen Gästen imponieren möchte.
Ja, ich finde auch gerade in der Szene, man weiß immer nie genau, wie jetzt die Beziehung zwischen den beiden eigentlich ist, weil halt auch der Körtel dann manchmal auch so schroff ist und dann macht er aber wieder einen Scherz, dann denkst du, ah, okay, er hat ihn als Schwiegersohn quasi so akzeptiert, aber dann drückt er wieder eine rein und dann denkst du dir so, ah, so ganz zufrieden ist er mit seinem Schwiegersohn vielleicht doch nicht. Also das schwankt ganz oft hin und her in der Szene, denke ich. Oder wie habt ihr das gesehen?
Ja, sehe ich genauso. Dass er einfach so unsicher ist, weil der Colonel halt eben den Colonel raushängen lässt und das halt in dem Sinne eine ziemlich starke Präsenz ist und man auch von Jill merkt, dass sie ja eine große Portion Respekt, aber auch eine große Portion eingeschüchtert ist von dieser Person, der Colonel, weil er halt immer mit dem Colonel angesprochen werden will, weil halt er so früh aufsteht, weil er halt quasi das Militär so lebt. Mhm. Hatte ich so das Gefühl.
Man kommt eigentlich, oder man kommt schnell in so einen Jargon dann auch rein. Ich habe das damals auch gehabt, aber nicht selber gemerkt. Ich war dann auch in meiner Anfangszeit beim Bund länger weg. Und als ich dann mal wieder meine Eltern besucht habe, hat meine Mutter dann auch gemeint so, hey, ich wäre so schroff oder so. Dann habe ich so, nee, eigentlich rede ich ganz normal. Also anscheinend habe ich da auch unbewusst so meine Tonlage ein bisschen verändert.
Das merkst du, glaube ich, auch kaum, weil du ja dahingehend gedrillt wirst, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass du einfach klar deine Sätze ausbringen sollst und klare, kurze Antworten geben sollst. Ja. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, ja, es ist einerseits die Art vom Colonel, aber irgendwie mag er ihn halt. Also das ist so meine Idee. Wenn du ihn wirklich verärgern würdest, dann wird er nämlich cholerisch, dann lässt er nämlich wirklich den General oder den Colonel raushängen. So, ja. Und wenn du dann bei ihm verschissen hast. Und ich sehe es halt auch trotzdem so, dass Tim das noch nicht so ganz einschätzen kann. Mhm.
Nee, kann er auch nicht.
Naja, gut. Aber es ist dann auch jetzt Abend und es wird so ein bisschen das Buch gelesen.
Das kann gar nicht machen. Also bitte. Nicht das Buch lesen, aber die nächste Szene besprechen.
Solange du das nicht solange du das nicht machst wie Wilson gleich, ist das voll okay.
Das ist meine Lieblingsszene.
Ja, genau. Aber da kommen wir ja hin. Genau. Also es ist spät am Abend und Tim und Jill sitzen auf dem Sofa und lesen in dem Buch vom Colonel. Arg weit sind sie noch nicht gekommen, sieht man dann auch an der Dicke, aber die ersten Ermüdungserscheinungen setzen trotzdem schon ein. Tim hat ja dann auch schon die Lesebrille etwa auf, deshalb kann ich mich gerade gut mit identifizieren, habe jetzt auch eine neue Brille. Ja, aber er muss dann auch die Augen so zusammenkneifen. Ja, denn er merkt dann auch, dass es recht faktenreich ist, das Buch. Jill kann dem nur zustimmen, ne? Es ist recht detailliert, sehr detailliert, sogar zu detailliert. Also das ganze Buch ist furchtbar langweilig und es geht nur um rein militärische Strategien. Kein Roman, glaub, keine Person, sagt dann auch Tim, oder kommt das? Doch, das war auch da, gell? Also keine Person, gar nichts, es geht nur um Strategie und Politik.
Es ist mehr ein Sachbuch. Es ist mehr ein Sachbuch und keine Belletristik, muss man sozusagen. Ja.
Aber wie soll man das dem Colonel jetzt klar machen? Einfach ist es nicht. Ne? Mit der Wahrheit würde er nicht klarkommen. Erst geht er an die Decke, dann schmollt er und dann würde das Problem totschweigen. Ja, aber Tim meint eben, dass er hart im Nehmen ist. Schließlich verschenkt er ja auch Schrapnelle.
Gott, oh Gott, oh ja. Gott.
Alles mit der Wahrheit, das kommt auch noch so oft. Hat mich dann auch wieder an eine Frage der Ehre erinnert. Ne? Mit Tom Cruise und Jack Nicholson.
Du kannst die Wahrheit gar nicht ertragen, Thomas. Kannst ja, du nicht. Genau. Kannst du nicht.
Ja, Jill kann es ihm auf jeden Fall nicht sagen, die Wahrheit. Tim versteht es nicht. Ne? Bei ihm würde sie das ja schließlich auch machen. Das bringt dann Jill zum Lachen, auch wenn sie sich bei Tim immer mal wieder zurückhält mit dem, was er sagt. Tim möchte dazu gerne ein Beispiel haben. Jill überlegt relativ kurz und meint dann den grünen Anzug, den sich Tim gekauft hat. Tim-Wein, der war gar nicht grün, der war eher pistazienfarben.
Genau.
Also toller Running Gag noch.
Ja, wobei den Anzug, weiß ich nicht, den...
Ja.
Er ist, ach, wir ist werden nett, ihn ist ja nett. Noch sehen.
Ja, Gott also, sei Dank. Alles gut. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber nun gut, wie sage ich es denn jetzt, Opa? Das ist ja auch der Name der Folge und nicht nur der Name der Rose, sondern auch der Name der Folge. wie sagen wir es, Opa, denn?
Das ist jetzt die große Frage. Es ist der nächste Tag und Tim ist wieder mit den Jungs im Garten und wieder soll die Puppenmaschine zum Einsatz kommen. Tim will Randy noch ein paar Tipps geben, die er im Torraum gebrauchen kann. Da kommt auch schon der erste Puck geflogen und trifft natürlich Tim am Hintern. Mark und Brad grinsen sich ein. Ein guter Torwart ist immer auf alles vorbereitet. Da kommen auch schon die nächsten Pucks geflogen. Tim hat genau gesehen, wo die Jungs hingezielt haben.
Schön auch diesen Schutz, den er sich dann da aus den Sitzkissen von den Gartenstühlen gemacht hat. Super.
Ja. Ja. Nun macht er Platz für Randy. Allerdings muss Brad jetzt erstmal nachladen. Mark indes fragt, wann der Großvater aufstehen würde. Tim muss sich das erstmal ausrechnen.
Dad, wann steht Opa eigentlich auf?
Da muss ich mal rechnen. Er ist zu Bett gegangen um 2300. Er wollte 9 Stunden schlafen. Das sind 3200. Minus 12 und das ergibt 20 Uhr.
Und damit geht er rein. Drin ist Jill und knöpft sich Tim direkt vor, wenn der Colonel gleich runterkommt und nach dem Buch fragt. Finden es beide toll. Tim ist eher nicht dabei. Und Jill will ihren Vater nicht belügen, meint aber, dass man in ihrer Familie alles diplomatisch regeln würde. Tim bittet ihr an, dass er ihm die Wahrheit sagt. Tim ist natürlich dankbar dafür, aber ja, sie muss es ihm leider selber sagen. Und Tim findet das auch gut. Das findet Jill natürlich nicht. Und sie ist sich auch nicht wirklich sicher, ob sie es überhaupt kann. Tim hat eine Idee. Er würde den Weg ebnen. Er beginnt und dann soll Jill weitermachen. Damit ist Jill einverstanden und bittet darum, dass Tim taktvoll ist. Tim fragt aber, ob er schon jemals was anderes war als taktvoll.
Klar.
Natürlich. Da kommt auch schon der Colonel die Treppe runter. Er hat gut in Marks Bett geschlafen, allerdings sei er mittlerweile aus dem Bett rausgewachsen. Und natürlich erkundigt er sich direkt, ob die beiden das Buch gelesen haben. Jill weicht sofort aus und Tim redet auch erst so um den heißen Brei rum und versucht sein Problem mit dem Buch zu schildern. Es würden Menschen fehlen. Tja, aber genau das braucht das Buch gar nicht, so der Colonel. Er schreibt über Politik, Verteidigung durch Präventivschläge. Menschen haben da nichts verloren.
So bitter.
Als Tim das Wort Krieg benutzt, merkt der Colonel, dass Tim das Buch gar nicht gefällt. Aber das juckt ihn herzlich wenig. Tim kenne einfach keine gute Literatur. Und nun ist Jill gefragt, die leider unter den wachsamen Augen ihres Vaters einknickt und das Buch für ganz, ganz toll hält.
Ja, wie das dann halt so ist. Ne? Das ist dieses alte Problem, du bist halt immer noch Kind deiner Eltern.
Mhm.
Ne, das hast du ja immer mal wieder. Das hatten wir das nicht auch sogar schon mit Mutter, das Thema? Ja. Ich meine nämlich auch, sobald halt jemand aus deiner Vergangenheit halt wieder mit da wird, dass du dann halt in alte Muster verfällst. Das hat ja auch mal, glaube ich, eine Hauer mit der Mama-Folge ganz schön aufgezeigt. Und könnte ich mir tatsächlich, ich finde es logisch, dass sie dann genauso wieder reagiert. Ja, dass sie halt vor ihm einkuscht, sag ich mal.
Mhm.
Dann mach doch mal weiter, denn wenn er sauer ist...
Ist er sauer. Da ist er sauer und wird laut. Nach dem Frühstück versucht Jill jetzt erstmal mit Tim zu reden, aber er ist sauer, da Jill ihm in den Rücken gefallen ist, als sie versucht habe, ihrem Vater von dem Buch zu erzählen. Wie fängt das Gespräch, glaube ich, an? Irgendwie, Schatz, soll ich dir nicht noch ein Omelette machen oder so?
Und dann sagt er, soll ich dir was abschneiden, vom Kuchen abschneiden oder sowas? Genau. Und dann sagt er, sie kann ja das Messer benutzen, dass genau, sie ihm in den Rücken.
Genau, das fand ich einen ganz guten Spruch eigentlich.
Der war klasse, ja.
Soll ich dir ein Stück Kuchen abschneiden?
Sicher. Nimm dazu das Messer aus meinem Rücken.
Den fand ich ganz gut.
Ja.
Super. Allerdings kann Jill gegensteuern und ist selber sauer, da Tim eigentlich das gar nicht sehr angehen würde. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Naja, nun gut.
Ja.
Also die jetzt sei die Schuld auf Tim abzuwälzen, aber nun gut, das ist halt in dem Fall halt so und das hat man auch schon das ein oder andere Mal woanders noch gesehen. Der Colonel kommt dazu und versucht zwischen den beiden zu vermitteln. Er sieht nämlich das Problem, dass die beiden gerade einen Ehestreit haben oder irgendwie sowas. Tim hat einfach seine Meinung gesagt, wie der Colonel findet. Das ist okay, jedoch hat er einfach keinen Geschmack und weiß auch gar nicht, was gute Literatur ist. Jill möchte hier einlenken und sagt, ah, Tim hat Geschmack, Tim weiß, was gut ist und Papa, du machst ihn jetzt schlechter, als er eigentlich ist, ja, aber der Colonel erinnert hier nur an Beweisstück A, den grünen Anzug bei der Hochzeit von Jills Schwester. Das spreche nämlich für keinen guten Geschmack. Viel mehr interessiert es aber dann den Colonel jetzt, wann Jill das Buch denn zu ihrer Verlagschefin bringen möchte. Jill zögert und ruft nach Ausreden. Ah, sie ist gar nicht da, sie ist in Urlaub und ah, der andere, der kennt mich gar nicht und warum soll ich, ne, nein und Vater, das kann ich doch gar nicht, ne, mich mit deinem Buch, dass ich ihm das bringe, mich dann damit nach oben zu arbeiten und so, das geht ja gar nicht. Das sind für Vater auch zu viele Ausreden, und zwar so viele Ausreden, dass er beschließt, dass beide morgen früh doch zusammen hingehen und das Buch vorlegen werden. Einfach um nochmal so ein bisschen Colonel-Anschiss auch zu verteilen. Als Jill zugibt, dass sie das nicht kann, kommt sie endlich mit der Wahrheit über das Buch heraus. Das Buch ist nicht besonders gut. Sauer das zu hören, will der Colonel jetzt mit den Jungs rausgehen und meint, dass sie um 13:00 zum Mittagessen wieder zurück sein werden. Schmeißt die Tür zu und ist weg. Tim? Ja. Versucht, den Running Gag nochmal weiterzusehen und versteht halt wieder nicht, dass er mit 1300 natürlich ein Uhr gemeint hat. Ach, guck mal, hier ist der Colonel jetzt. Er ist so sehr vor Wut gepackt, schreit ihn an, warum er das denn nicht kapieren würde. In der Armee würde das ja jeder am ersten Tag kapieren. Jeder Schütze Arsch, sagt er, glaube ich, sogar im Deutschen.
Ja.
Auch sehr schön. Jill versucht, sich zu entschuldigen, aber der Colonel ist so sauer, dass er noch lauter schreit. Zitat, glaube ich, auch noch, wenn ich verärgert wäre, würde ich doch schreien. Ja, und geht dann raus und schlägt die Tür zu. Ja. Jetzt haben sie, ja, also das ist jetzt so wirklich die Szene, wo ich sagen würde, Vater ist jetzt tatsächlich verärgert. Alles andere war vorher Geplänkel. Das ist okay. Ja. Gehen wir zu Wilson, denn auch der hat dieses Buch bekommen und kann sich davon kaum losreißen.
Der sitzt nämlich im Garten und liest das Buch des Colonels, wobei, also am Anfang dachte ich ja wirklich noch, er liest es, hat halt die Augen so ein bisschen tief, bis man ihn dann schnarchen hört. Jill weckt ihn auf und auf die Frage, warum er das hier draußen in der Kälte liest, meint dann Wilson, dass er, als er das drinnen machen wollte, jedes Mal eingeschlafen ist. Jill berichtet, dass sie es auch gelesen haben und dann versucht haben, es ihrem Vater zu sagen und auch, dass er dann rumschreit. Jill erzählt, wie es früher war, niemals ihren Vater verärgern. Wilson zeigt Verständnis. Jill wollte einfach nur die Beziehung zu ihrem Vater aufrechthalten und ja, ihn schütze. Na, aber die Wahrheit verschweigen ist dann nicht der richtige Weg. Auch wenn Jill es nur gut meint, da hilft es auch nicht, wenn Wilson mit seiner Weisheit nur die Tatsache aufzeigt, dass Jill mitten in einem Sumpf feststeckt. Ja, hat er wieder... Schön gemacht. Also er hat auch gar nicht das Wort Lüge verwendet, das fand ich auch sehr gut, sondern er hat halt einfach nur gesagt, ja, das Verschweigen der Wahrheit, ob das der richtige Weg sei. Also ja, er trifft da wieder die richtigen Worte, wie so oft.
Ja, ist es halt wirklich, nur um was zu verschweigen, ist es dann wirklich ein Schützen für die Person? Oder ist es dann halt, dass wenn du aus Angst halt selber was zu verschweigen, weil du die Konfrontation scheust, ja, ist es dann nicht der Punkt, dass du damit jemanden eventuell mindestens genauso in die Scheiße reiten könntest, weil du es eigentlich für eine doofe Idee hältst, was Vater da jetzt zum Beispiel vorhat und dass er sich damit vielleicht unglücklich machen würde oder so?
Ja. Also bei uns in der Familie haben wir so ähnliche Situationen. Als, und da ist jetzt die Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, ist es, will sie sich jetzt schützen oder beziehungsweise ihr Harmoniebedürfnis oder geht es eher darum, den Familienfriede jetzt quasi auch hier zu schützen, ne? Und das, also deshalb da eine Eskalation dann ja zu verhindern. Also man kann es so sehen, dass es vielleicht auch egoistisch war für sie selber, dass sie einfach diesen Stress aus dem Weg gehen wollte oder eben, dass sie da auch Verantwortung für die Familie zeigt, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie oft war der zu Hause, ne, bei wie viele Einsätze war der. Ich meine, bei den Amerikanern ist es ja eh so oft, dass die Familie mit auf dem Stützpunkt wohnt.
Das hat sie gesagt, dass sie andauernd umgezogen sind. Ja. Das sagt sie immer wieder.
In der Folge mit der Mutter kam das ja auch, gell? Also da wird ja dieses Gespräch eigentlich auch schon vorbereitet, weil die Mutter erzählt ja dann auch schon, wie das damals war, ne, und wie alles hat funktionieren müssen im Haushalt. Ne. Ich denke, Jill hat da einfach auch ihren Beitrag leisten wollen, um es wieder mit Starship Troopers ein bisschen zu zitieren. Hm. Ja, also sehr, sehr vielschichtig die Szene, finde ich. Oder die ganze Folge, aber hier nochmal im Speziellen, wie Wilson das aufarbeitet.
Ja. Nee, das ist wieder kluge Worte eigentlich von ihm gewählt, kann man so sagen. Gut, und das von diesem Gespräch auf jeden Fall beflügelt, kommt es dann jetzt zur Aussprache. Denn der Colonel ist dann jetzt mit den Jungs wieder zu Hause, ob es 1300 ist oder 1 Uhr, wir wissen es nicht. und erzählt aber auf jeden Fall Mark gerade von einer Mission in Korea. Mark versteht allerdings nicht, wer General MacArthur ist, er kennt nur General Motors.
Super.
Dann zeigt Opa Mark mit einem Apfel, wie man eine Handgranate so richtig wirft, denn das hätte General MacArthur damals dem Opa auch gezeigt an der Front.
Sogar richtig, außer dass man den Splint nicht mit der Zähne rauszieht, aber ansonsten die Armbewegung war korrekt.
Das macht Rambo aber auch so.
Ja.
Den Splint mit den Zähnen rausziehen.
Ja.
Die wird dann von Jill gefangen, diese Apfelgranate, und schickt Mark nach oben und will nun mit Opa erstmal sprechen. Das Gespräch fängt erstmal ganz gediegen an, doch als dann sobald das Gespräch wieder auf das Buch zukommt, wird der Colonel wieder laut. Er scheint ein kleiner Choleriker zu sein. Jill hat keine Ahnung vom Militär, also haben sie auch nicht das Recht, das Buch zu kritisieren. Ja, dann denke ich mir, dann gibt's ihr doch aber auch nicht. Aber das ist halt so ein Punkt. Er möchte ja eigentlich die Meinung haben, aber dann muss er ihre Meinung halt auch akzeptieren. Und das ist sein Fehler.
Ja.
Jill hält auf jeden Fall dagegen. Sie wusste, wie er reagieren würde, da er sich einfach von niemandem etwas sagen lassen würde. Der Streit geht weiter und führt zu Jills Jugend. In der Kaserne wusste er, was abging, zu Hause jedoch nie. Ich glaube, sie gibt zum Beispiel das Beispiel an, dass sie, glaube ich, irgendwie zu Hause gesagt hätte, ich bin bei meiner Freundin übernachten. Und dabei war sie mit ihrem damaligen Freund dann irgendwie bei einem Friedensmarsch in Washington oder so dabei.
Was? Ja, dem Hippie.
Genau, nicht Hippie, sagt er nicht.
Was sagt
Kommunist? Dieser Kommunist.
Ja. Noch schlimmer.
Und das ist halt total schön. Und vor allem, er sagt ja dann auch, als er das dann halt hört, ich will das gar nicht wissen. Also er verschließt sich vor der tatsächlichen Wahrheit, sondern ist da so wie Homer Simpson, als Marge dann zu Homer mal sagt, Homer, du willst auch nur das hören, was du hören willst. Und Homer darauf antwortet, oh ja, ich hätte jetzt furchtbar gerne ein Omelette. Ja, also genauso ist das. Ja, also so ähnlich stelle ich mir auch die Gespräche zwischen Jills Mutter und Jills Vater vor, so ungefähr. Die beiden setzen sich auf jeden Fall dann zusammen und versuchen, ein gesittetes Gespräch führen zu können. Da kommt dann, um ja vielleicht das Eis zu brechen oder vielleicht auch den Zorn auf sich zu ziehen, wir wissen es noch nicht ganz genau, Tim mit seinem grünen Anzug hinunter. In dem diffusen Licht sieht er jetzt aber doch so ein bisschen mehr aus wie Erbsenpüree.
Das ist ja schrecklich, der Anzug.
Ja, es ist ein ganz schrecklicher Anzug.
In Erbsenzuppengrün.
Wenn der jetzt noch so ein Rüschenhemd dabei angehabt hätte, ne?
Oh Gott.
Richtig gut, richtig gut.
Oder noch breitere Schulterpolster.
Noch breiter, ja. Und dann noch die Ärmel hochgekrempelt, wie ja. Sonny Crockett und Ricardo Tubbs. Dann aber so richtig, dann aber so richtig. Gut. Und also das Thema scheint jetzt auch geklärt zu sein. Die A-Handlung haben wir hinter uns. Jetzt müssen wir das nur noch mit der Puckmaschine irgendwie klären, Thomas.
Mhm. Jill kommt dann nämlich in den Garten raus nach dem Gespräch, wo Tim jetzt gerade dabei ist, die Puppmaschine aufzumotzen. Jill ist weniger begeistert, aber dafür Tim umso mehr. Er fragt nach dem Colonel, der hat Spaß und kutscht seinen Lincoln hin und her. Tim kann es nicht mehr aushalten und demonstriert Jill die Puppmaschine. Oben links ins Tor will er treffen. Da kommt es, wie es kommen muss. Der Puck schießt oben drüber über den Zaun und es klirrt. Ein Schrei, typischer Comedy-Gag-Moment. Der Colonel schreit, oh, sein schönes Auto. Und damit sind wir am Ende der Szene.
Carina, was haben wir noch für Outtakes?
Darf ich auch wieder was sagen?
Yay. Oh ja, stimmt.
Haben wir dich gerade übergangen?
Ja.
Ein bisschen. Aber es war nur kurz.
Aber okay.
Und du hast so einen langen Teil machen müssen in der langen Szene, deshalb.
Es sind noch Outtakes wie der Streit mit dem Großvater, bevor er gehen will, mit der Uhrzeit. Aber die Uhrzeit kriegt auch der Schauspieler des Colonels nicht immerhin.
Carina, es tut mir sehr leid, dass ich dich vorhin übergangen habe. Kann ich das wieder gut machen?
Ach, ihr Männer. Alles gut.
Nein. Nein.
Das ist also so eine männerzentrierte Folge diesmal. Ein
bisschen. Nein, genau. Nein. Dafür hat Jill zu viel
Doch
Anteil.
Doch ist sie, weil ich muss gestehen, mir gefällt die Folge nicht.
Oh, okay.
Okay, pass auf, dann lass uns, pass auf, Carina, dann erarbeite du doch jetzt mal das Kernthema der Folge. Was hältst du davon?
Ich soll das Kernthema.
Okay. Oder zumindest also mal einen Vorschlag machen.
Das, was ich aus der Folge raus. Ja, genau. Dann klebt eure Hände schon mal fest. Das, was ich aus der Folge rauslese, ist Familienstreitigkeiten, die sich über einen langen Zeitraum halten und halt ja einfach totgeschwiegen werden, bis sie halt wirklich auf den Tisch kommen. Weil halt Jill ja, ich sag mal, bis zu diesem Tag, wo sie sich halt mit ihrem Vater ausspricht, im Prinzip ja einfach untergebuttert wird von ihrem Vater. Weil für den halt das Militär an erster Stelle steht und Familie wahrscheinlich erst an fünfter, sechster Stelle.
Ja, beziehungsweise das war halt sein Leben und das ist ja das, was Thomas ja halt auch vorhin meinte, dass das Militär einfach durch diesen Drill und alles ja auch eine Veränderung halt mit sich zieht. Und wenn du dich halt in deinem Job voll und ganz dem Militär verschreibst, dann ziehst du das halt auch in dein Privatleben halt mit rein. So, und das ist halt das Ding und da lässt er halt auch keine zweite Meinung zu. Und alle anderen haben halt Angst, mit ihm darüber zu sprechen. Dieses Unausgesprochene, was du meintest, Carina.
Genau. Und kann er froh sein, dass er ja heute noch mit seiner Frau zusammen ist. Also, ganz ehrlich.
Ja, das gefällt mir auch besser als Streitigkeiten, weil ich glaube nicht immer, dass es die Streits waren, sondern eben, ja, das, was du sagst, dieses Unausgesprochene, ne? Diese unterschiedlichen Vorstellungen von Familie, dieses ja, da liegt ja dann auch so eine Distanz drin, ne? Also so wie er sich ja auch gibt, das, was man vorher gesagt habe, dass man ja gar nicht weiß, wie steht er jetzt zu Tim, ne? Ist er da jetzt eher distanziert zu ihm oder hat er ihn jetzt als Familienmitglied anerkannt? Ich denke, wenn man in so einer Familie halt auch groß wird, ist es halt auch schwierig, ne?
Ja, vor allen Dingen Jill sagt ja auch immer, dass sie nicht wirklich eine vernünftige Kindheit hatte, weil sie halt andauernd umziehen mussten. Also die Familie hat sich, ob sie wollten oder nicht, halt dem Leben des Vaters angepasst, ne?
Ja.
Hattet ihr einen Lieblingsmoment oder irgendwas, was ihr besonders fandet in dieser Folge, Carina? Ich will das jetzt alles wieder gut machen.
Brauchst du nicht. Wilson, also zumindest der Teil, wo er das Buch liest.
Ja.
Der Gag an sich einfach.
Der Gag an sich, genau.
Thomas, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann gar keinen Lieblingsmoment rausziehen, aber da komme ich dann im Fazit drauf, weil das war so viel wieder auf einmal. Das war alles wichtig.
Okay.
Steffen, wie sieht's dir aus?
Ja, in meinem Inneren möchtest du das wissen. Ich kann das jetzt ganz kafkaesk ein bisschen beschreiben, wenn ihr das wollt. Ich kann es aber auch einfach sein lassen. Ich kann auch keinen wirklichen Lieblingsmoment in der Folge festmachen. Aber wahrscheinlich aus anderen Gründen als Thomas. Welche Szene mir auf jeden Fall ganz gut gefallen hat, um's vielleicht so zu sagen, ist das Rausstürmen von Opa mit den Kindern. Also ich glaube, das hat mir, das finde ich halt noch okay, weil er halt als vorschriftsmäßiger Choleriker nicht merkt, dass er gerade Choleriker ist oder dass er gerade ein Choleriker ist. Und dann halt Tim auch noch mit seiner doofen Art mit dabei, mit seinem Running Gag, dass er die Uhrzeit nicht versteht. War schon okay. Ja, besteht die Folge den Test der Zeit, können wir, glaube ich, schnell abhaken. Definitiv, ja. Weil auch das gibt's heute noch, dass du dich mit Eltern, oder mit anderen Menschen, die, also dass nicht alle auf derselben Wellenlänge einfach immer sind. Und man aber trotzdem die Konfrontation auch einfach suchen sollte, um ein harmonisches Miteinander zu haben. Anstatt das unausgesprochen irgendwo im Raum stehen zu lassen. Carina, was machen wir denn als Bewertung? Du darfst dir das heute aussuchen.
Also ich würde vorschlagen, grüne Anzüge.
Ja, finde ich gut. Oder Schrapnelle, aber grüne Anzüge finde ich super.
Dann haut doch mal raus, wie viele grüne Anzüge ihr der Folge geben würdet. Vielleicht Thomas.
Mhm. Ich muss aber wieder eine Erklärung dafür vorwegschieben. Ich suche mir ja oft diese Folge raus, die eben auch nochmal zum einen persönlichen Bezug habe oder halt auch nochmal so einen moralischen Aspekt drin habe. In der Folge war für mich, ja, wie soll ich sagen, es war alles on point. Zum einen haben wir ja die Folge vorbereitet gekriegt schon durch die Folge mit der Mutter eben. Dann von den Gags, die waren diesmal zwar nicht so viele wie sonst, aber das Timing war super, sowohl in den Szenen als auch, wie sich verschiedene Running Gags dann halt eben aufgebaut haben. Sei es jetzt der Puck, sei es jetzt das mit der Uhrzeit oder ja, also es hat sich immer schön aufgebaut. Jill sieht man halt diesmal auch, oft ist sie ja die mit den coolen Sprüchen, aber auch da sieht man es jetzt wieder von ihrer verletzlichen Seite und auch, dass er auch mal Fehler machen kann oder Fehler ihr zustehe. Ja, der persönliche Bezug eben, wie gesagt, das ist noch so on top, mein Sahnehäubchen, weil auch ich so ein Verhältnis zu meinem Vater hatte. Leider hatte ich nicht den Mut, so ein Gespräch auch mal zu führen, wie es jetzt Jill hatte und jetzt kann ich es auch nicht mehr, weil er verstorben ist vor ein paar Jahren. Deshalb, also das alles zusammengenommen, bin ich bei 5 von 5 Pistazien-Erbsen-grünen Anzügen.
Mhm. Steffen?
Ja, ich verstehe deinen Punkt, Thomas, und ich sehe den auch zumindest auf der emotionalen Ebene, weil ich das nachvollziehen kann. Ich konnte als Kind auch mehr mit meiner Mutter als mit meinem Vater. Das hat sich dann aber als Jugendlicher irgendwann gelegt. Mhm. Und also deshalb, ich hatte dann irgendwann mal diesen Mut und wir haben dann vernünftig miteinander geführt. Und so dieses Freistrampeln, dieses Emanzipieren, wie ich es vorhin nannte, von den Eltern halt auch, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Und das ist, da habe ich so manchmal das Gefühl, dass Jill, wenn die Eltern zu Besuch kommen, das nicht hat oder nicht geschafft hat, warum auch immer. Mhm. Wahrscheinlich eben wegen diesem Ton, der zu Hause geherrscht hat und der Angst, die mit dabei ist. Den Teil finde ich okay, das ist in Ordnung. Die Gags sind okay. Mir fällt gerade noch eine Szene ein, die ich, glaube ich, lieber als Lieblingsmoment betrachten würde. Und zwar, um dann nochmal kurz vielleicht zurückzugehen, wie Großvater die drei Jungs abnimmt, von wegen, ihr könntet auch mal wieder zum Friseur gehen. Mhm. Ne? Und Randy dann halt diesen Spruch raushaut. Ich glaube, das ist noch ein lieberer Moment vor mir. Den hatte ich nur gerade erst vergessen. Also diese kleinen Nuancen, diese kleinen Gags sind mit dabei. Auch Wilson, drin schlafe ich immer nur ein.
Mhm. Ja, super.
Aber das Problem ist, die Folge hatten wir schon mal. Und zwar mit der Mutter. Mhm. Vielleicht auf anderer Ebene, aber auch sie hat sich halt nicht getraut, Mutter was zu erzählen, nämlich, dass sie nicht das Tesa, beziehungsweise nicht das Tesa, wie es möchte, sondern die Uhr oder was andersrum, ich weiß es nicht. Und das habe ich jetzt schon öfters mal angekreidet und da kann ich es jetzt leider nicht außen vor lassen. Ja, dass das Thema halt wie so eine Erbsensuppe wieder aufgewärmt wird, um bei dem Thema zu bleiben, ja. Mhm. Deshalb bin ich schwer gerade am Überlegen, ob es 3 oder 4 wären. Und würde vielleicht tatsächlich sogar eher auf 3 gehen.
Ne, kann ich absolut nachvollziehen.
Carina, wie sieht's denn bei dir aus?
Also ich bin auch bei den 3 Anzügen. Eine nette Folge, ja, meinetwegen. Ich sage ja, mir gefällt sie nicht wirklich. Klar, natürlich, Wilson haut mit seinem, dass er draußen das Buch lesen muss, weil er drin einschläft, raus. Aber er hat, finde ich, nicht wirklich für das, was er dann zu Jill sagt. Also Jill zieht kein Learning raus, weil sie weiß, dass sie quasi im Sumpf, dass sie mittendrin steht. Da hätte sie Wilson für nicht gebraucht. Finde ich ein bisschen schade, das ist ein bisschen untergegangen. Weil wir Wilson sonst wirklich als denjenigen betrachten, der als außenstehende Person den Funken gibt, damit die Person halt wirklich ein Learning hat. Und da finde ich, den hatte Jill nicht. Man sieht deutlich, dass halt Jill untergebuttert ist. Steffen, du hast gesagt, das Thema ist aufgewärmt. Ich finde, ja, die Folge hat es gebraucht, weil Jill den Konflikt nicht nur mit ihrer Mutter, sondern auch mit ihrem Vater hatte. Das muss sie separat lösen. Aber trotzdem, es weiß ich nicht, das ist so eine Folge, die Man kann Kindern kein Schrapnell schenken. Entschuldigung, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, auch für die 90er Jahre nicht. Entschuldigung.
Ja, das ist halt Opa, ne?
Aber wie gesagt, Jill ist einfach so untergebuttert, dass sie förmlich Angst hat, irgendwas Falsches zu ihrem Vater zu sagen. Das hat man halt. Trotzdem ist es irgendwie, hätten sie es vielleicht ein bisschen besser aufarbeiten können. Vielleicht zwei Folgen draus machen können und nicht alles in eine Folge quetschen, wo halt es von Holder die Polter gehen muss, um halt die Aussprache zu kriegen. Deswegen von mir dünne drei Anzüge.
Er schwenkt schon schnell am Ende. Das merkt man schon, dass es da schnell gehen musste. Aber ich fand es gar nicht schlecht, so zwischen dieser Mutter- und Vater-Folge jetzt auch mal ein paar Folgen dazwischen Zeit zu lassen, auch mal wieder, wie gesagt, so geckigere Folge. Aber gerade wenn man die dann auch so längere Zeit am Stück durchguckt, und dann tut aber auch mal so eine ruhigere, geerdete Folge, finde ich jetzt. Wie gesagt, wenn man dann auch noch persönlich was mit reinlesen kann, tut es dann auch gut. Aber wie gesagt, ich verstehe eure Punkte absolut.
Genauso hast du es ja auch schlüssig erklärt. Und wie gesagt, auch das hier alles sehr subjektiv. Und
natürlich.
Teilt ihr uns doch mal eure Meinung mit, wie ihr die Folge gesehen habt. Das würde uns brennend interessieren. Tretet gerne mit uns in Interaktion, am besten über Social Media, bei allem, was von Meta kommt, wobei wir da so langsam auch mal überlegen sollten, Carina, ob das noch Sinn und zweckführend ist. Oder bei Blue Sky im blauen Himmel sind wir auch vertreten. Schaut da gerne mal vorbei. Carina, wie geht's denn nächste Woche weiter?
Nächste Woche geht's mit der Folge 17 weiter, der dritten Staffel, der Zimmerwechsel.
Die wird richtig gut. Dass wir da keinen Gast für bekommen haben, das verstehe ich nicht.
Verflixt.
Thomas, hast du Zeit?
Ja, tatsächlich habe ich Ferien.
Winterferien. Schön.
Faschingsferien.
Ja, guck.
Karneval ist hier am Niederrhein quasi schon vorbei.
Hallo? Ja, ja. Morgen ist. Ich darf morgen Berliner nicht vergessen mitzunehmen.
Oh ja, ich habe morgen auch Frühaufsicht, da können wir wieder Alkoholtests machen.
Siehste, sehr schön.
Ja.
So läuft das.
Kann ausschlafen.
So läuft das.
Ja.
Thomas, schön, dass du da warst.
Ja, danke wieder.
Und du gehörst ja quasi fast schon zum Inventar hier bei uns, ne? Du bist quasi der Colonel.
Ne? Nee.
Du bringst das ein oder andere Schrapnell auch schon mal ganz gerne mit zur Aufnahme hier.
In der Schütze Arsch eher.
Vielleicht auch der.
Aber danke.
Und Carina, du als, ja gut, dann bist du die Colonelin. Colonel Carina.
Nee, dann bin ich lieber Corporal Raider.
Corporal Raider ist auch eine sehr gute Wahl. Eine sehr gute Wahl.
Wobei, diese Folge darfst du ja schön machen. Ne?
Das ist richtig. Oh, ich bin dann aber eher so Klinger.
Okay.
Mit seinem Mackenparagrafen. Aber gut, okay, das ist das.
Paragraph 8,
der Mackenparagraph, genau. Ah, schön, da müssen wir hier auch mal einmal, ich müsste eigentlich mal wieder reingucken. Alles klar.
Großer Zapfenstreich, jetzt ab ins Bett. In die Kojen.
Genau, und morgen geht's dann wieder los mit. Ja, gut, okay. Also, Freunde, hört rein und lasst uns ein Like da, lasst uns Kommentare da, ihr wisst Bescheid und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt's Zimmerwechsel hier, aber mal sowas. Stubenwechsel! Ja. Also, bis dann, macht's gut, ciao. Ciao.
Oder schickt uns gerne ein bisschen Power über Kofi. Tschüss.
Oh, danke. Ja, richtig. Richtig, danke. Ciao.
Tschüss.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Baumarktmitarbeiter oder Mitarbeiterin.